willkommen zu Dead Nerds Talking zum vorletzten Mal mit The Last of Us hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei ist der Andi. Hallo.
Hallo.
Und der Michael, ich grüße dich.
Salve.
Und für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, warum jetzt zum vorletzten Mal. Ja, der Seriencontent, der wird sich verschieben auf fernsehserien.de/Serienchecker, der neue Podcast, den wir zusammen mit fernsehserien.de ins Leben gerufen haben. Die Serienchecker ist auf jeden Fall schon dort und auf YouTube zu finden, auf Spotify, Amazon Music und nach auf allen anderen Podcatchern. Nächste Woche sind wir hier nochmal da, aber ihr könnt dort jetzt schon zwei Folgen finden. Am Donnerstag, jeden Donnerstag erscheinen dann weitere Folgen. Da reden wir über Andor nochmal ausführlich über die beiden Staffeln, ich muss schon sagen, die ersten beiden Staffeln, das kommen ja gar keine mehr, über diese beiden Staffeln auch nochmal eine Gesamtshow über The Last of Us dann dort machen in ein paar Wochen und wir haben noch ein paar andere Folgen vorher und jeden Donnerstag kommt da eine neue Folge, deswegen freuen wir uns, wenn ihr da schon mal ein Abo da lasst, ist ein Videopodcast, ist ein bisschen was Neues, könnt ihr gucken, könnt ihr aber auch nur hinhören, wie ihr möchtet, dann freuen wir uns, wenn ihr ab sofort unsere Serieninhalte dort konsumiert, Filme und alles andere bleibt natürlich weiterhin hier in diesem Feed, also keine Sorge. So, Andreas, du kannst dich auch schon mal dran gewöhnen, ne? Wenn man dann nämlich über The Walking Dead weitersprechen, was ja auch uns irgendwann noch bevorsteht, ja, dann wirst du wahrscheinlich auch irgendwann mal auf diesem Sessel Platz nehmen, neben mir. Freu dich drauf.
Dann bin ich Teil des Serienchecker-Universums.
So sieht's aus. So sieht's aus. Ihr dürft natürlich trotzdem noch ein bisschen Feedback hinterlassen. Michael, wo kann man das denn tun?
Das kann man noch zweimal mindestens, wenigstens für die Serien, auf nerdizismus.de machen, denn da findet ihr nicht nur das, was wir so in den letzten 10, 11 Jahren verbrochen, geschrieben und aufgenommen haben. Nein, ihr könnt auch weiterhin auf diesen großen grünen Feedback-Button klicken und uns eine WhatsApp schreiben an die 01525 964 7709 oder ihr schreibt uns euer Feedback klassisch per Mail an info@nerdizismus.de oder diskutiert fleißig mit auf Discord unter nerdizismus.de/Discord.
Genau, und natürlich freuen wir uns auch weiterhin über Bewertungen. Vielleicht könnt ihr schon ein paar bei den Seriencheckern hinterlassen, aber ihr dürft die natürlich auch gerne noch bei Nerdizismus hinterlassen. So ist es nicht, da freuen wir uns überall, denn das ist ja bekanntlich des Podcasters Brot. So, ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Ich habe vorher allerdings noch was ich unbedingt, bevor wir dann in die Folgen 5 und 6 reingehen, mit euch mal nochmal irgendwie so generell besprechen muss. Vielleicht schieben wir es auch noch hinten. Ich fange einfach mal an. Also ganz ehrlich, wir hatten beim letzten Mal schon angedeutet, dass der Rotten Tomato Score nicht so dolle ist. War bei 47, jetzt ist der nochmal runter auf 39. Mhm. Das ist doch, wir haben es letztes Mal schon gesagt, absurd. Aber was nehmt ihr vielleicht von Menschen wahr, die das gucken oder was habt ihr so gelesen? Was gefällt denen denn nicht? Ist es immer noch nur Bella Ramsey? Es kann doch nicht wahr sein.
Also alle Leute, mit denen ich spreche, denen gefällt die Serie, deswegen kann ich da tatsächlich überhaupt nicht mitreden.
Eben, ich nämlich auch. Also wo kommt denn das her? Ich kann es mir absolut nicht erklären. Ich meine, natürlich gibt es Unterschiede zum Spiel, Haken dran, ja, aber es gibt ja auch Unterschiede vom Harry Potter Buch zum Film. Also, ja, und natürlich ist da mal was besser und mal was schlechter, ja. Aber ich verstehe wirklich nicht, wo diese Wertung daherkommt. Also, Michael, lass du
das hier. Es ist vielleicht so ein bisschen wie im Spiel, weil dieses Spiel, es haben wir auch schon drüber gesprochen. Es war weiterhin kontrovers und die Leute mochten auch damals nicht, dass sie größtenteils mit Ellie gespielt haben und nicht Joel dabei war. Und wenn ich jetzt so die Bewertung hier durchscrolle, steht hier auch immer wieder die ganze Zeit der Mess of a Casting. Pile of rubbish went away, of course. Killed the main character off. Season 1 was top notch und sowas. Nur zwischendurch mal. Excellent Television. Bella Ramsey is fantastic as Ellie. Ich glaube, ja, Show died with Joel. Ich könnte mir wirklich vorstellen, durch die Abwesenheit von Pedro Pascal haben wir jetzt nicht mehr so das große Zugpferd, die Leute sind angepisst und weiterhin, es fühlt sich an, als ob da viele von diesen Gamern, die auch das Spiel nicht gemocht haben, da reingrätschen und ich kann es auch nicht verstehen, aber ich meine, dafür haben wir dann an das Gegenteil und zwar den Critics Score und der ist weiterhin bei 95% und wir finden es ja auch weiterhin gut.
Absolut.
Ja, also ich meine, ich habe auch mal so ein paar Dinge mehr quer gelesen, so man kennt ja so seine einschlägigen Verdächtigen, ne, die auf YouTube so alles gerne mal auseinandernehmen. Und jetzt habe ich mir das da mal so rangeguckt, Nerd Ruttick und The Critical Drinker und der ganze Kram, ist ja normalerweise eigentlich teilweise wirklich schwer zu ertragen. Und ich habe ein paar Notizen ein bisschen rausgeschrieben. Also ja, diese Joel-Nummer, wo ich mir denke, okay, ja gut, aber das ist halt die Story. Also da kann ja die Serie jetzt nichts dafür. Ja, da müsst ihr euch bei Naughty Dog beschweren. Und hättest du Joel drin gelassen mit irgendeinem Kniff, dann hätten sich andere wieder beschwert. Ich sage, ich habe gar nicht wie im Spiel, ja. Natürlich geht diese Vater-Tochter-Beziehung ein bisschen flöten, aber dafür haben wir jetzt ja die Folge 6 gehabt. Ja, weil die gibt's ja auch im Spiel, die können wir ja gleich noch drüber sprechen. Es ist gar nicht mal wieder erwarten, so diese unterstellte Message und Wokeness, ja, die ja gerne mal aus dieser Ecke so kommt, das ist es gar nicht, ja. Also dieses Mal geht's wirklich einfach nur darum, dass es natürlich jetzt ohne Joel gibt's halt kein emotionales Herz mehr, sondern es ist halt jetzt einfach nur noch so ein, wie hieß es irgendwo, Suffering Simulator. Ja, es geht halt allen scheiße da. Ja gut, aber das ist halt nun mal halt auch der Ton, also dieses Spiel macht ja keinen Spaß im Sinne von, dass man da beflügelt und gut gelaunt rausgeht. Das ist jetzt kein Zelda oder irgendwie sowas, ja, sondern nach dem Spiel war ich zwar völlig begeistert, ob dieses Spiels, aber es war einfach eine emotionale Achterbahnfahrt. Und da muss man ja ganz ehrlich sagen, solche Episoden, die man dann ja auch spielt, wie eben Folge 6 im Museum, wir werden gleich drüber sprechen, die sind ja dann im Spiel ja auch ganz fantastische Kontrapunkte zu der ganzen Gewalt, zu dem ganzen Leid, zu den ganzen Qualen, die spielbaren Charakter da eben durchleben. Und zwar egal, ob es Abby oder Ellie ist. Und ja, das wertet ja auch dann diese Kapitel im Spiel auf, wo es plötzlich mal völlig ruhig wird und wo man was ganz anderes macht.
Aber es ist schon, das Spiel, muss man sagen, je weiter das fortschreitet, desto düsterer wird's auch. Und das finde ich gar nicht mal so schlimm, weil es wirklich eine Geschichte um das Leiden ist, um wie man mit seiner Wut und seinem Zorn und mit Rachegedanken umgeht, wie man sich selbst findet. Und das war halt, im ersten Teil war es Joel und im zweiten Teil ist es Ellie, die sich dann weiterentwickelt. Ich finde es immer noch ganz, ganz großes Kino, was da abgeliefert wurde. Es ist halt nicht mehr dieses spaßigere Action-Game aus dem ersten Teil mit einem gewissen leichten Ansatz da drin. Es ist halt, wie du es gerade gesagt hast, so ein bisschen Suffering Simulator, aber gar nicht schlecht gemacht. Es ist jetzt nicht kein irgendwie Saw-Franchise, wo nur gekillt wird um das Killenwesen. Das hat schon seine Nuancen, die halt immer weniger werden und die zeigen, wie man in dieser Welt einfach überleben muss. Und am Ende, es endet ja auch mit einer positiveren Nachricht, auch wenn es ganz, 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 ganz tief abgeht, ohne jetzt irgendwas spoilern zu wollen.
Vorsicht, Spoiler?
Nee, ich spoiler nicht. Also wir sind ja noch in der Hälfte auch von der Adaption hier und ja, je mehr ich mir gerade bei Rotten das durchlese, Entschuldigung, aber man kann sich streiten über Darsteller und Casting und was man möchte, aber das ist hier jetzt wirklich Pipi-Kaka-Kinderkram, der hier gespielt wird. Ich mag Ashley Johnson, wie sie Ellie darstellt, und ich mag Bella Ramsey, wie sie Ellie darstellt, und jeder hat so ihren eigenen Drive und ihren eigenen Spin da drauf. Und das, was hier bei Rotten wirklich die ersten 10, 20 Seiten durchgepostet wird, das ist purer Hate und sowas hasse ich.
Ja, dann würde ich sagen, Andreas, mach was Positives, erzähl uns, was passiert ist.
Aber ich muss ja sagen, also ich finde es immer noch spannend, dass dann vielleicht Leute in die Serie reingehen und denken, sie gucken Ted Lasso. Aber okay. Ich starte hier mal die Zusammenfassung. Ja? Also, wir besprechen hier Folge 5 und 6 und die Folge 5 startet mit Krankenhausatmosphäre, und zwar der Sorte, bei der im Keller Cordyceps in der Luft liegt und ein Typ namens Leon sich per Funk verabschiedet wie so ein Charakter in Alien. Elise Park, tapfer wie immer und psychisch nur leicht zerrüttet, muss entscheiden, ob sie ihren eigenen Sohn mit dem Rest der Truppe unten im Basement einsperrt. Spoiler, tut sie. Hanrahan, die hatten wir schon mal kennengelernt, kommt vorbei, hört sich das alles an und schluckt schwer, nickt ernst und entscheidet, naja, das bleibt unter uns. Weil Transparenz ist was für Demokratien und nicht für paramilitärische Pilzsekten. Schnitt. Ellie und Dina chillen im Theater. Ein romantischer Rückzugsort, falls man Fan von Stromgeneratoren und gelegentlichem PTSD ist. Dina versucht per Radio herauszufinden, wie die WLF so patrouilliert, während Ellie lieber durch leere Gänge stolpert und Pearl Jam auf einer Gitarre anstimmt, bis ihr die Melancholie wieder ins Gesicht knallt. Danach zeigt Dina die Route zum Krankenhaus. Sie wollen durch ein riesiges Gebäude, das offenbar zu gruselig ist, um überwacht zu werden. Ellie ist skeptisch. Dina ist schwanger. Seattle ist gefährlich. Naja, also eigentlich alles wie immer. Sie gehen dann los. Auf dem Weg finden sie eine kleine Seraphiten-Kunstinstallation aus Leichen und einem Wandmotto, Feel Her Love. Dina kotzt fast, Ellie bietet den Rückweg an, doch statt romantischen Rückzug gibt es einen spontanen Traumadump, denn Dina erzählt, wie sie als Kind einen Mörder erschoss, den sie leider ein paar Sekunden zu spät entdeckte, um noch Mutter und Schwester zu retten. Und dann die große Moralkeule, Dina sagt, was sich alle denken, whatever Joel did, he didn't deserve that. Müssen wir nachher nochmal drüber reden. Im Warehouse angekommen finden sie nicht nur Leichen, sondern auch das Neueste im Cordyceps-Bestiarium, nämlich den Stalker. Klug, schnell, fies und sie lieben Überraschungspartys. Ellie geht in die Offensive, Dina versteckt sich im Käfig. Es läuft schlecht, dann läuft's schlimmer und dann dramatisch. Und genau als das Skript eine Shakespeare-Komödie-Tragödie andeutete, tritt Jesse wie Deus Ex Shotgun auf, räumt auf und sagt vermutlich irgendwas wie, habt ihr mich vermisst? Und der emotionale Subtext ist, ja, verdammt, Hammer. Flucht mit Jesse straight into den nächsten Albtraum. Der Park, in den sie ausweichen, ist so gefährlich, dass selbst die WLF sagt, nope. Dort erleben sie live eine Seraphiten-Performance, öffentliche Hinrichtung mit religiösem Kommentar. Jesse und Dina ziehen sich zurück. Dina erwischt aber einen Pfeil im Bein. Ellie spielt Ablenkungsmanöver und ballert sich durch das Unterholz. Ziel Krankenhaus. Dort drin trifft sie auf Nora. Wiedersehen mit Pistole. Smalltalk über Joels Tod. Ellie, where's Abby? Und Nora macht irgendwie ihren passiv-aggressiven Seelenspiegel. Sie provoziert Ellie mit, yeah, that little bitch got what he deserved und schüttet ihr Wasser ins Gesicht. Schlechte Idee. Ellie geht von Kugel auf Nahkampf über. Nora flüchtet durch eine Fahrstuhlschacht direkt nach Silent Hill B2, der Stock, wo sogar die Cordyceps sagen, hier atmen wir. Nora wird von den Sporen zerfressen. Ellie bleibt stehen, keine Maske und Nora realisiert, wer da vor ihr steht. You're her. You're real. Ellie, yeah. Und dann wird's unschön. Keine Heldenpose, keine One-Liner, nur ein rostiges Rohr, eine kaputte Psyche und die bittere Frage, where is Abby? Where is she? Wieder und wieder und wieder. Die Folge endet, wie sie begann, mit einem Moment der Zärtlichkeit, der viel zu spät kommt. Joel steht in Ellies Tür, er sagt nur, hey Kiddo, und plötzlich wird aus aller Gewalt wieder das, was diese Serie so gefährlich gut macht, nämlich Nähe, die wehtut. Wir starten dann in die sechste Folge mit einem Rückblick auf Joels Kindheit. Und wie soll ich sagen, Texas 83 war jetzt auch nicht gerade ein Montessori-Paradies. Joel deckt seinen kleinen Bruder Tommy, weil der sich beim Dealen über den Tisch ziehen lässt und Prügel von Papa erwartet. Der Vater kommt rein, trägt Uniform und emotionale Schäden. Es gibt Bier statt Strafe für Joel und eine Geschichte übers eigene kaputte Aufwachsen. Spoiler, es ist eine dieser Männergenerationen, die sich selbst loben, wenn sie beim Zuschlagen nur ein bisschen den Kiefer verschieben. Sein Fazit, I hope you do a little better than me. Ja, Joel, das hoffen wir alle. Schnitt nach 2024, Joel lebt in Jackson, dealt nicht mehr mit Fäusten, sondern mit Legosteinen, nämlich für Ellies Geburtstag. Da gibt's Vanillekuchen von Seth, dessen Backkünste invers proportional zu seinen Rechtschreibskills sind. Happy Birthday, Eli. Ellie frisst trotzdem mit den Händen und Joel bringt noch eine Gitarre mit Math-Gravur. Ellie zwingt ihm zum Song Future Days, er spielt, sie sagt, that didn't suck. Und zwischen zwei Bissen Kuchen ist kurz Frieden. Dann ein Jahr später, Geburtstag Nummer 16, Joel nimmt Ellie mit ins Museum, in dem er heimlich die Orion-Modelle geölt hat, wie ein Mann der Gefühle nur durch Wartungsarbeiten zeigt. Der große Moment, Ellie klettert in eine Apollo-Kapsel, setzt sich einen Helm auf, hört per geschenkter Kassette den Countdown zu Apollo 11 und hebt in ihrer Vorstellung ab. Kein Cordyceps, keine Welt da draußen, nur Raum, nur Stille, nur sie. Und Joel, der sie in diesem Moment wirklich kennt. Ein Jahr später, Geburtstagsausgabe 17, läuft dann eher unter Teenager-Hölle. Joel erwischt Ellie mit Cat im Schlafzimmer, inklusive Tattoo-Maschine, Joint und halbfertigem Coming-out. Er reagiert, wie alte Cowboys eben reagieren, mit maximaler Überforderung. Ellie flüchtet sich in den Gedanken, im Regen in der Garage zu wohnen. Joe will das verhindern. Die Stimmung ist düster, wie ihr neues Motto-Tattoo, nämlich die Motte, so Symbol für Veränderung, denkt Joel. Später erfährt er dann von Gail, dass Motten im Traum für tot stehen. Also close enough, würde ich sagen. Ellie wird dann 19. Joel nimmt sie mit auf ihre erste Patrouille. Es läuft okay, bis sie einen alten Bekannten begegnen, nämlich Eugene, der von einem Infizierten gebissen wurde und sich nun ein letztes Lebewohl von seiner Frau Gail wünscht. Joel sagt nein. Ellie widerspricht. Joel vorspricht. Naja, Eugene besteht auf seine Menschlichkeit. Joel sagt, naja, wenn du jemanden liebst, kannst du sein Gesicht immer sehen, und drückt ab, direkt am See. Kein Lebwohl, keine Gail, nur eine Leiche und eine Enttäuschung. Zurück in Jackson spielt Joel Retterrhetorik. Eugene war tapfer, der sei gestorben, wie er gelebt hat, bla bla. Ellie erzählt aber die Wahrheit, dass Eugene gebettelt hat, dass Joel es versprochen hatte und dass er geschossen hat. In Gail bricht irgendwas, in Ellie auch. 9 Monate später ist das Silvester von der ersten Folge. Alle tanzen, Joel sitzt wie ein melancholischer Bierdeckel am Tisch. Seth pöbelt gegen Ellie und Dina, Joel schiebt dazwischen, Ellie flucht. Später treffen sich Joel und Ellie aber auf der Veranda. Kaffee, Kälte, kein Frieden. Dann stellt Ellie endlich die Fragen, die sie seit Jahren mit sich rumschleppt, über Salt Lake City, die Fireflies, warum niemand sonst immun war, warum Joel alle getötet hat, inklusive Marlene. Joel schweigt, nickt, schüttelt den Kopf und sagt schließlich den Satz, der brennt. Making a cure would have killed you. Ellie bricht. Naja, dann war das mein Zweck. Ihre Stimme zittert, ihr Blick tut weh. Joel sagt, er würde es wieder tun. Sie sagt, because you're selfish. Because I love you, sagt er. Und dann wiederholt er den Satz seines Vaters mit einer Hoffnung, die er selbst kaum glaubt. I hope you do a little better than me. Am Ende steht Ellie still, sie sagt nicht, dass sie ihn liebt, aber sie sagt, ich weiß nicht, ob ich dir verzeihen kann, aber ich will es versuchen. Und 3 Monate später kehrt sie nach dem Mord an Nora in den Schutz des Theaters zurück, äußerlich unversehrt, innerlich aber, wie wir wissen, ein Trümmerfeld.
Ja, 2 Folgen, die, man könnte sagen, unterschiedlicher nicht sein könnten.
Ja.
Auch von der Tonality her. Ich denke mal, wir gehen einfach wieder mal Charakter für Charakter einfach durch und hangeln uns dann diese beiden Folgen mal so ab. Ja, beginnen wir doch mit dem Elefanten im Raum, mit Ellie und Joel, würde ich sagen. Das ist ja so mit der größte Part. Folge 5 sind wir ja noch auf der Mission. Sehr wieder mal getreue Darstellungen von Episoden aus dem Spiel, die man so kennt. Sowohl die Szene im Kino beziehungsweise im Theater. Und dann auch die Stalker beziehungsweise dann die Seraphiten-Darstellung im Stadtpark. Da wird's ja auch halt mal wieder so richtig, richtig gory. Und ich kann schon verstehen, wenn man bei der Serie so langsam, wie soll ich sagen, also ich habe in unserem Serienchecker-Podcast, in dem Serienzusammenfassung über The Boys gesagt, ich bin irgendwann ausgestiegen, weil es mir einfach zu viel Gewalt war. Mhm. Also jetzt nicht, dass ich das jetzt so verabscheulich sehen kann, aber es hat mich irgendwann gelangweilt. Ja, aber hier ist es, ich weiß nicht, Andreas, ob du The Boys gesehen hast, Michael, du hast es ja gesehen, das ist ja eine andere Art. Ich kann aber verstehen, wenn, oder kann man nachvollziehen, wenn man sagt, ich kann das eigentlich ehrlich gesagt nicht mehr gucken, dass Leute aufgeschlitzt werden und deren Gedärme dann so rausfallen, muss das im Detail zu sehen sein?
Ich finde ja eigentlich, dass sie es gar nicht so sehr in den Vordergrund gesetzt haben. Also es ist klar, dass die Seraphiten das machen, aber es passiert ja jetzt nicht so super in Slow-Mo, Nahaufnahmen oder sowas. So hätte The Boys das wahrscheinlich gemacht, ne? Also dass es wirklich ganz klar auch im Mittelpunkt der Szene steht. Aber hier steht ja quasi das Entsetzen als Reaktion auf das, was sie da sehen, irgendwo im Vordergrund. Und im Prinzip, ja, du siehst das ja mehr so schattenhaft, dass da irgendwie noch die Gedärme rausrutschen und sowas. Also deswegen, ich finde hier, dass der Gore-Faktor gar nicht so hochgefahren worden ist, wie er hätte sein können. Gleichzeitig kann ich aber natürlich trotzdem, also, weil dann passiert ja trotzdem was im Kopf und man stellt sich die Sachen irgendwie vor. Dementsprechend kann ich natürlich vorstellen, dass da Leute sagen, nee, da habe ich keinen Bock mehr, das anzugucken. Ja,
ja, also das war ja diese Seraphite-Szene, war, glaube ich, sogar das, was man damals zuerst im Trailer von dem Spiel gesehen hat. War fast 1:1, soweit ich das im Kopf habe. Und die Typen sind auch immer extrem fies im Spiel. Ich habe es immer gehasst, auf die zu treffen, weil die einigermaßen clever sind und sich auch verstecken können und dann dieses ich weiß nicht, war dieses Pfeifen noch dabei? Jetzt gar nicht. Das Pfeifen war dabei. Ah, das war auch immer als Spieler ziemlich grausam, nur auf diese zu treffen, weil die viel gewiefter waren als die Infizierten oder die Army-Leute generell, als die WLF. Da fand ich schon, dafür, dass wir bisher eher die menschlichere Seite von denen gesehen haben, ist es jetzt natürlich wieder so eine 180-Grad-Wende. Und ich finde schön, dass die Serie uns erst die menschlichere Seite von den Seraphites gezeigt hat, um vielleicht mit denen zu sympathisieren, um zu zeigen, okay, die müssen auch mit dieser Welt klarkommen. Klar hat man diese Szenen, wo die Leute dann irgendwo rumhängen, aber die waren jetzt nicht so dermaßen im Vordergrund wie die, wo wir quasi dann auch am Anfang das Kind mit dem Vater und der kleinen Gruppe da rumlaufen haben sehen, und da haben die Seraphiten eher gelitten bisher unter den Wölfen, und hier ist es jetzt dann komplett das Gegenteil.
Ja, es ist, ich meine, ich hab's immer gehasst, im Spiel auf die zu treffen, ja, aber auch aus diesem Grund. Ich meine, da ist natürlich auch ganz nett, dass die eine Wache sich in Folge 5 genau, also von den Wolves, ja eigentlich genauso verhält wie halt so eine typische Spielwache. So, was war das? Ach, nur ein Tier. Okay, ich mache wieder meine Runde. Ja, das war natürlich hier, also glaube ich, schon absichtlich so. Im Spiel kannst du zumindest ein bisschen weggucken. Hier zeigt dir die Kamera ja genau drauf, also auf den Mord an den Wolves. Aber wir waren ja eigentlich bei Ellie gewesen. Ich meine, in Folge 5 ist das Bemerkenswerte jetzt ja eher weniger, dass sie da so rumläuft, sondern viel mehr. Und das ist ja auch das, was in den Kritiken dann immer so kam. Und ich glaube, auch ein Punkt ist, der halt natürlich schwierig ist, wenn ich halt keinen sympathischen Charakter aktuell habe, dem ich gerne folgen möchte, weil niemand gewinnt da jetzt ja wirklich großartig dauerhaft Sympathiepunkte, sagen wir es mal so. Mhm. Und dann hast du natürlich dann jetzt eine Ellie, die halt die Nora am Ende nicht nur killt mutmaßlich, wir sehen es ja nicht, aber sie eben auch dann noch foltert. Ich überlege gerade im Spiel, Michael, weißt du es noch, spielst es ja gerade wieder, bist du schon da? Tötet man sie im Spiel auch oder lässt man sie an den Sporen? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht mehr.
Ja, das ist so die Sache. Ich bin mittlerweile, glaube ich, 11 Stunden in diesem Spiel drin. Mal wieder, aber ich komme nicht.
Du sollst nicht alles looten. Ja,
ja, das ist,
lauf mal schneller.
Das ist mein Problem. Ich bin ein Komplettist. Ich möchte das Completion, das Ganze. Und ich weiß, dass Waffen und alles rar ist. Und ich möchte auch nicht sowas wie diese Upgrades verpassen. Dementsprechend dauert das ein bisschen. Und das Spiel, muss man sagen, es nimmt sich seine Zeit. Und viel, was die hier in der Serie zeigen, ist auch ganz anders in der Richtung als im Spiel. Ich bin jetzt im Spiel gerade am Anfang von Tag 2 oder Tag 3, wo Ellie alleine losgeht. Wo Nora im Kino zurückbleibt. Das ist ein bisschen anders hier in der Serie gelöst.
Dina.
Was habe ich gesagt? Zurück.
Nora.
Dina. Wie komme ich jetzt auf Nora? Keine Ahnung.
Weil wir gerade über Nora gesprochen haben, wie sie im Spiel gekillt wird.
Ja, genau. Entschuldigung. Dina bleibt im Kino zurück und Ellie geht alleine los. Also ist mein erstes Mal im Spiel auch alleine unterwegs. Das habe ich auch übrigens genossen, weil, falls du dich erinnerst, diese Side-Buddies, die mit einem rumlaufen, die haben einem zwischendurch ganz schön genervt, wenn man sich ordentlich verstecken wollte und man nicht durch die durchklippen konnte. Die waren da manchmal nicht so intelligent. Und da bin ich gerade, und da ist einiges schon, zum Beispiel die Flashback-Szene mit den Dinos ist da schon passiert, aber das mit Nora ist noch nicht passiert. Da werde ich jetzt im Laufe dieses Tages, den ich da spiele, erst hinkommen.
Okay, gut. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ihr könnt es ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Meines Wissens ist das dann, glaube ich, sowieso eine Cutscene. Also du fängst, glaube ich, an und das ist, glaube ich, eine Cutscene. Ich glaube nicht, dass man als Spieler diesen Mord aktiv begeht. Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich meine aber, dass sie einfach zum Sterben zurückgelassen wird. Also sie foltert sie, merkt, dass sie nichts aus ihr rauskriegt, nichts über den Aufenthaltsort von Abby, weiß halt, okay, die stirbt hier unten sowieso und geht dann einfach. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist. Hier wird's ja offen gelassen, aber so oder so, Noras Tage waren eher nur noch ein paar Minuten.
Ja, Ellie spiegelt hier natürlich wieder total Abby, ne? Und ich glaube, dass es genauso wie bei Abby irgendwie dann auch bei Ellie, also ich habe die Spiele nicht gespielt, deswegen weiß ich das nicht, aber es könnte da genau wie bei Abby wieder bei Ellie auch Probleme geben, dass die anderen eben ihren blinden Hass, den sie hier auch gegenüber jemanden zeigt, der ja noch nicht mal Abby selber ist, so, sondern die nur Informationen über Abby hat, dass das irgendwann den anderen zu viel werden könnte. So. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das irgendwann ein Konfliktherd ist.
Ich sag's dazu jetzt nichts. Gut. Teile meiner Antwort könnten Sie beunruhigen. Nein, aber du hast natürlich grundsätzlich recht, dass jeder aus seiner eigenen Motivation raus und jeder mit seinen eigenen Charakterflaws und Charakterstärken diese zwei Frauen natürlich schon irgendwo Spiegelbilder sind. Ich würde aber weniger Spiegel sagen, eher Yin-Yang sozusagen. Ja. Also der eine ist auch immer Teil des anderen und am Ende des Tages geben sich beide nicht viel. Ja, wir werden, aber ich bin mal gespannt, was im Staffelfinale dann jetzt auf uns zukommt, denn das ist jetzt ja kein großer Spoiler, wenn ich sage, dass man im Spiel ja dann auch einen beträchtlichen Teil als Abby spielt. Ich frage mich dann, ob dann die dritte Staffel sich mehr auf Abby konzentriert.
Ich weiß nicht, ob wir eine dritte Staffel bekommen. Ne? Also die haben zwei Staffeln definitiv erwähnt, aber eine dritte bisher noch nicht.
Ja, die werden sich hoffentlich nicht von diesen Zuschauer Rotten Tomatoes Scores ins Boxhorn jagen lassen. Kann ich mir.
Nee, also damit klar, wenn jetzt das ist die zweite Staffel, die dritte Staffel bekommen wir, dann haben wir vielleicht aneinander vorbeigeredet. Eine vierte wird es nicht geben.
Ach so. Oder beziehungsweise, ob es eine vierte gibt, weiß man noch nicht so.
Ja, also eigentlich hatten sie vor, dieses zweite Spiel in zwei Staffeln umzusetzen.
Ja gut, okay, das ist ja auch in Ordnung. Also die Frage ist halt, ob der letzte Akt aus dem Spiel, ob das eine einzige Folge ist oder ob man sich da vielleicht sogar 3-4 Folgen für Zeit nimmt. So, das wäre, ne?
Ja.
Das wäre sozusagen die Frage.
Sie hätten auf jeden Fall, wenn man jetzt den Progress im Spiel nimmt und in der siebten Folge, ich habe nicht mehr ganz im Kopf, wann der Cut ist, wenn man zu Abby rüberkommt. Habe ich aber gerade das Gefühl, wir haben noch einen riesigen Teil des Spiels vor uns. Und das schafft man alles gar nicht, in nochmal 8 Episoden unterzubringen. Deshalb wäre es vielleicht gar nicht verkehrt, sogar noch eine Staffel draufzusetzen. Oder dass wir mindestens 10-12 Folgen haben. Weil da muss schon einiges noch durchgerockt werden.
Eigentlich muss da noch einiges durchgerockt werden, ganz genau. Ja. Aber da soweit sind wir ja noch nicht. Also zurück zu Ellie und ja, ihrem Hass. Ich meine, man ist ja wirklich auch als Zuschauer so, ne? Man guckt sich das so an und denkt sich so, manchmal mag ich sie, wie in Folge 6. Und dann mag man sie wieder nicht. Und ich finde, das ist ja dann auch eine gute schauspielerische Leistung von Bella Ramsey, die ich in beiden Gesichtsausdrücken irgendwie überzeugend finde. Seid ihr noch Ellie-Fans oder wenn ihr diese Gewalt dann gegenüber Nora seht, da wird ja noch mehr kommen, ist man dann kein Ellie-Fan mehr?
Also ich kann sagen, ich bin nicht Ellie-Fan, aber ich bin Bella Ramsey-Fan. Aber nein, Ellie-Fan bin ich wirklich nicht. Nein, es ist für mich auch total schwierig, irgendwelche anderen Punkte zu finden. Ich glaube, es ist immer noch Dina und die hat bis jetzt mir auch nicht gezeigt, dass sie es nicht sein sollte irgendwo. Ich finde auch diese Trauma-Geschichte hat mich jetzt irgendwie nicht davon abgebracht, Dina sympathisch zu finden. Aber nee, Ellie ist es nicht. Ja.
Ich finde schön, wie anders Bella Ramsey das spielt als Ashley Johnson, weil sie gar nicht diese, korrigiert mich, wenn ich das falsch sehe, gar nicht diese nackte Wut zeigt, sondern eher dieses Entmenschlichte, diesen kalten Blick, die hat für mich eher so einen kalten, starren, entmenschlichten Blick drauf gehabt, als sie damit angefangen hat. Natürlich ist da eine gewisse Wut hinter, aber diese rohe Wut, dieses, was auch im Spiel das ausgemacht hat, das ist hier eine ganz andere Performance, die in eine komplett andere Richtung geht, wo sie jegliche Emotion runterschluckt. Oder sehe ich das falsch?
Was meinst du jetzt? Naja, eigentlich lässt sie ja ihrem Zorn ja freien Lauf. Also
ja, natürlich lässt sie den raus, aber durch das Schauspiel, auch wie sie blickt, wie sie auf Nora runterblickt, dieser leere Blick, der da aus ihr rauskommt, der ist für mich nicht voller Wut, der ist einfach leer, der ist fast schon seelenlos, dieses Starren, was sie da drauf hat.
Ja, kälter auch, ne? Ja.
Ja.
Finde ich, habe ich auch gespürt, ja.
Ja. Auf jeden Fall, da gebe ich dir vollkommen recht und das spricht ja, wie gesagt, wie du hast vollkommen recht, Andreas. Ich bin auch ein Bella Ramsey-Fan, ja, und kein Ellie-Fan. Ja. Die gute und die nette Seite an Ellie zumindest teilweise, wobei eigentlich schon überwiegend, kriegen wir dann in der Folge 6 zu sehen. Das war auch neben dem Take-on-Me-Spiel-Sequenz auch eine meiner Lieblingssequenzen im Spiel, vor allem die Museumsgeschichte. Ich hätte mir im Spiel nur gewünscht, dass ich hundertprozentig sicher sein kann, dass keine Infizierten kommen. So hat man dann trotzdem immer noch so ab und zu mal die Waffe gezogen. Und so hätte ich da gewusst, pass auf, es passiert jetzt echt gar nichts, ne? Dann hätte ich es ein bisschen mehr, die Sequenz hätte ich mehr genossen. Also da hätte einem das Spiel mitteilen können, pass auf, ist alles safe hier, ja.
Ja, das habe ich ja gerade gespielt. Und da spielt das Spiel mit dir, ja, weil man genau nicht weiß, ob da ein Infizierter kommt. Und auch in gewissen Szenen danach hast du plötzlich eine Waffe in der Hand oder davor hast du eine Waffe in der Hand und musst durch die Korridore da durchgehen und irgendwas bewegt sich. Und du hast die ganze Zeit Angst, dass noch was passiert. Und das war, nachdem du diese Szene mit der Weltraumkapsel und sowas hattest, musstest du ja noch mal in einen anderen Teil des Museums rein. Und da wirst du dann überrascht von einem Wildschwein, von dem Eber und nicht vom Infizierten. Aber das Schöne ist, im Behind the Scenes haben die noch mal drüber geredet, wie diese Szene zustande gekommen ist, beziehungsweise wie die Szene gerade im Museum zustande gekommen ist, weil, und das war mir auch komplett neu, der Neil Druckmann und der andere Produzent, auf dessen Namen ich Craig Mazin, die haben scheinbar schon vor der Veröffentlichung des zweiten Spiels an der Outline für die erste Staffel Last of Us im TV gearbeitet. Das bekommt man dadurch mit, dass er sagt, dass als die Outline erarbeitet haben, hat Neil Druckmann dann Craig Mazin gesagt, willst du was vom zweiten Spiel sehen? Und dann hat er gesagt, natürlich will ich sehen. Und dann hat er ihm diese Szene gezeigt, diese Szene ihm reingeladen. Und der Craig Mazin sagte, okay, die muss ohne Umwege, die muss in die Serie rein, die brauchen wir mit drin. Und deshalb haben sie auch fast 1:1 die reingesetzt und die Folge wurde, glaube ich, von Neil Druckmann selber, der hat da Regie geführt und er meinte, das war die anspruchsvollste Szene für ihn selber, weil er genau diese Emotionen damit rüberbringen wollte, die es auch im Spiel erbracht hat. Also, und das muss ich sagen, sie haben eine sehr gute Adaption hinbekommen, gerade weil ich auch ein paar Tage vorher genau diese Szene gezockt habe, ist es wirklich fast 1:1 und die Atmosphäre wird wunderbar rübergebracht. Und hier ist es im Gegensatz zu dem, was ich jetzt gerade vorher gesagt habe, dass Bella Ramsey diesen Wutausbruch eher kalt und seelenlos gespielt hat, bewusst. Hier spürt man ihre Freude und hier spürt man alles, was da Spaß daran ist. Und das auch passend zu dem Ende der letzten Folge ist das hier ein krasser Gegensatz, der da einem dann in dieser Szene Ellie wieder einen sehr sympathisch macht.
Ja, ich habe es auch sehr genossen, da nochmal durchs Museum zu schlendern, auch wenn ich selber es nicht spielen konnte. Diese Raumschiffgeschichte war ganz cool. Wenn ich mich recht entsinne, ist es doch, glaube ich, so, dass man immer wieder Comics findet und so weiter, ne, im Spiel und irgendwelche Trading Cards und die meistens auch immer so eine Sci-Fi-Sache haben und Ellie findet das ja ganz cool. Deswegen war das der Hintergrund. Und Andreas, jetzt weißt du auch, woher der Kaffee kommt.
Ja, genau. Jetzt weiß ich, woher der Kaffee kommt. Und das führt mich vielleicht zu einer Sache, die ich mir die ganze Zeit gedacht habe, als ich jetzt diese 6. Folge geguckt habe. Das war jetzt die vorletzte Folge dieser Staffel. Ne? Nächste Woche ist Schluss. So. Und in dieser Folge haben wir es ausschließlich, bis auf die allerletzte Szene, aber ausschließlich mit Rückblicken zu tun. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Spiel eben immer so funktioniert hat, dass man eben versucht hat, diese Charakterentwicklung daran zu erzählen, dass man immer wieder Flashbacks gesehen hat, diese dann auch gespielt hat und sowas, ne? Und dass eben dieses Stilmittel jetzt an dieser Stelle aus dem Spiel herausgenommen worden ist. Als jemand, der das Spiel nicht gespielt hat, habe ich mir die ganze Zeit die Frage gestellt, warum zeigt ihr mir denn diese Episode jetzt und nicht vor dem Tod von Joel? Weil ehrlicherweise hatte ich ja, ich habe das in der zweiten Staffel gesagt, diese Szene, ich kann schon verstehen, warum die so unglaublich für die Spielspieler so unglaublich hart wirkte und sowas, weil man das eben auch aus der Perspektive von Joel gespielt hat und sowas. Für mich, der Joel schon fast so wieder ein bisschen vergessen hatte und Joel, der ja so ein bisschen außen vor war in der ersten Folge auch und bei dem irgendwie man das Gefühl hatte, ja, der ist jetzt so ein bisschen, also ja, der versteht vielleicht die Welt nicht mehr und wird jetzt immer mehr Konflikte haben oder sowas. Dieser Tod von Joel hätte so viel mehr Gravitas bekommen, wenn ich die sechste Folge als zweite Folge gehabt hätte. Das ist irgendwie, habe ich mich das die ganze Zeit gefragt, warum die das so rumgemacht haben, weil jetzt gerade brauche ich diese Folge nicht mehr, weil ja diese Traumatisierung schon lange passiert ist. Ich bekomme so ein bisschen Hintergrundwissen, das ist alles klar, aber brauche ich das jetzt noch? Will ich jetzt nicht viel lieber wissen, wie es denn weitergeht in der Story?
Um ehrlich zu sein, bin ich ein bisschen bei dir, weil im Spiel passt es gut, weil es einfach mal ein ruhiger Punkt ist, es holt dich ein bisschen runter, ja, und ich bin auch mir sehr, sehr, sehr sicher, schon eine Weile her, aber Michael, du hast ja gerade gespielt, die Eugene-Geschichte gibt's ja, haben wir ja drüber gesprochen, die Eugene-Backstory gibt's ja nur als Notizzettel. So, das heißt, genau. Dieser Part fällt weg, aber natürlich der Part mit dem Geständnis, der ist schon drin, so. Mhm.
Aber dieser recht, Teil...
In der Dramaturgie einer Serie wäre es, bin ich geneigt, dir recht zu geben, dass es unter Umständen als zweite Folge oder als erste Folge und dann als zweite Folge die erste Folge besser getaugt hätte.
Also die Szene übrigens, die letzte Szene, wo er ihr es quasi gesteht.
Und das ist früher im Spiel.
Das ist später im Spiel.
Später im Spiel sogar.
Das ist ganz am Ende. Diese Auflösung, dass sie davon gewusst hat, ist fast am Ende des Spiels, dieser Dialog zwischen den beiden. Man hat halt die ganze Zeit auch im Kopf, dass die eher im Schlechten auseinandergegangen sind. Und genau die Szene erklärt dann auch nochmal genauer ihre Wut, was im Spiel gut funktioniert. Aber ich bin auch bei euch, wahrscheinlich hätte man das auch früher einordnen müssen oder anders einordnen müssen, weil wir uns ja zwischendurch mit so viel anderen Dingen beschäftigt haben. Ich find's gut, dass erst eine andere Art von Aufbau kommen kann und dass dann diese Szene kurz vor einem großen Reveal oder kurz vor einem großen Finale dabei ist. Aber dann hätte man vielleicht mehr, wie es im Spiel machen müssen und diese Flashbacks zwischendurch einstreuen, damit, wie du gerade gesagt hast, Andreas, man Joel nicht komplett vergisst in dieser Zeit.
Ja.
Ich meine, ich habe mich ja wenigstens auch gefreut, Tony Dalton nochmal zu sehen. Falls ihr euch gewundert habt, wer ist das jetzt? Das ist ja auf jeden Fall, wie heißt der, der Swordsman aus Hawkeye? Mhm. Letztens habt ihr ihn noch in Daredevil Born Again gesehen. Und wie heißt sein Charakter in Better Call Saul?
Das ist ein Eduardo Salamanca.
Ja, ganz genau. Lalo Salamanca.
Lalo Salamanca, ja, genau.
Ganz genau, ja. Daher habt ihr den auf jeden Fall schon mal gesehen. Das nur mal ganz kurz, bevor es untergeht. Ja, diese Flashback-Szenen, die hatten natürlich wirklich was Heimeliges und sie haben, und deswegen bin ich wirklich, ja, doch, ich bin geneigt, nein, ich gebe dir recht, Andreas, es wäre hier, ich glaube, es war einfach so, weißt du, das war so ein bisschen, wie wenn The Walking Dead clever sein will, ja, aber es irgendwie nicht so hinkriegen. So ein bisschen war das hier auch so, wir legen mal die Kaffeebohnen da drauf und the gamer will know, aber alle anderen so, hä? Und ich denke mir so, ja, aber das ist halt eben kein Big Reveal, der mir jetzt so, wo ich plötzlich alles mit anderen Augen sehe, also schon irgendwie, aber ich will mich auf andere Sachen konzentrieren, so. Darum geht's. Ich möchte mich irgendwie auf andere Sachen konzentrieren. Es wird mir auch rechts und links so viel geboten, dass ich da jetzt ehrlich gesagt nicht noch so zwischen den Zeilen Geschichten brauche, die dann hinten raus irgendwie aufgelöst werden. Ich weiß nicht, ob ihr gerade versteht, was ich meine. worauf ich hinaus will. Und von daher wäre vielleicht auch, das ist ja sowas, ne, so die Motivation für einige Charakter auch dann klarer gewesen, weil ich hatte ja in unserem ersten Cast gesagt, wenn du die Rache-Story halt nicht kaufst, funktioniert halt der ganze Kram für dich nicht, sowohl von Abbys Richtung als auch von Ellies Richtung aus. Und hier wäre ja zumindest mal ein bisschen mehr Motivation von Ellies Seite aus, weil es eben zum einen diese innige Vater-Fast-Tochter-Beziehung gab und zum anderen eben auch die letzten Worte zwischen ihnen oder letzte große Interaktion zwischen ihnen halt eben im Streit war und nicht im Guten.
Ja, jetzt werden dir aber natürlich auch dann Leute sagen, oder beziehungsweise werden mir auch Leute sagen, ja, aber ich meine, du musst diese Staffel als Gesamtkunstwerk lesen und das, was du vielleicht in Folge 3 nicht verstanden hast, wird dir dann in Folge 6 sehr, sehr gut erklärt durch diese Flashbacks und so setzt sich dann alles irgendwo so kaleidoskopartig irgendwann zusammen und dann sieht man irgendwann das große Ganze. Und das ist, glaube ich, das, was diese Serie will. Ne? Du hast gesagt, naja, sie versucht besonders schlau zu sein. Sie ist ja auch besonders schlau. Sie ist ja auch viel schlauer als Walking Dead. Das muss man ja wirklich auch an dieser Stelle sagen. Und sie erklärt eben auch Sachen, die man eben vielleicht am Anfang nicht verstanden hat. Sie vergisst die nicht. So, keine Ahnung. The Walking Dead hätte es vergessen. Ne? Ach, Hubschrauber, verdammt. Ja, erklären wir euch irgendwann nochmal so. Ne? Ja, aber wie gesagt, ich glaube, für mich persönlich hätte einfach dieser Tod von Joel eine größere emotionale Schwere gehabt, wenn ich diese gesamte Geschichte, die zusammen gehabt haben, die ja auch geprägt war von Höhen und Tiefen, das erzählt uns ja diese Folge 6 wirklich sehr, sehr gut, wenn ich die einfach vorher gesehen hätte. Das hätte mir persönlich mehr gebracht, aber ich bin auch kein Spielspieler.
Ja, also ich glaube, die Folge an sich kann auch so bleiben. Ich finde die als abgeschlossene Story richtig gut. Auch wenn, da sind neue Sachen reingekommen, die nicht im Spiel drin waren. Man hat ein paar bisschen Hintergrundinfos bekommen. Man hat vor allen Dingen so eine kleine, auch wenn eine Tragik drin war, ein tragischer Höhepunkt, hat man eine kleine Feel-Good-Story nochmal mit den beiden bekommen. Man ist quasi in die erste Staffel nochmal zurückgesprungen und hat nochmal ein Abenteuer mit Joel und Ellie zusammenbekommen. In einem sehr netten, kleinen, dramatischen Bogen. Aber auch, ich hätte gedacht, vielleicht vor der Folge davor, dass man sie reinsetzt. Das ist immer mit diesen Standalone-Episoden, wann sie dazwischen gepackt werden, wann es sinnvoll ist, sie da reinzupacken. Hier hat man sich dafür entschieden, die reinzusetzen, nachdem Ellie diesen Turn to the Dark bekommen hat, nachdem sie diese Gräueltat gemacht hat, um die nochmal besser einzuordnen. Aber vielleicht hätte es auch funktioniert, wenn man sie einfach nochmal in der Folge davor gesetzt hätte. Dann wäre es vielleicht nicht ganz so clever gewesen, aber dann hätte der Zuschauer da emotional mehr mitfiebern können.
Ja, ich überlege gerade, ob es halt war es notwendig, nochmal zu zeigen, dass Joel jetzt ich sag's jetzt mal ganz hart, ne, dass Joel halt ein unehrlicher Mensch ist. War das notwendig oder ist er überhaupt ein unehrlicher Mensch? Könnte man nicht auch vielmehr sagen, ja, er lügt natürlich wegen dem Tod von Eugene, aber seine Beweggründe sind ja gut. Lügt auch Ellie an, aber er meint's ja nur gut. Ja, es ist natürlich so, ne, rechtfertigen diese Lügen. Ist es ein unehrlicher Charakter oder ist es einfach nur jemand, der es gut meint, aber damit struggelt und alle anderen tun ihm Unrecht? Hätte er, das ist die Claire, ne? Claire, glaube ich, ne? Hätte er ihr die Wahrheit sagen müssen über Eugene? Hätte er Ellie die Wahrheit sagen müssen über die Episode im Krankenhaus, und dann gebe ich die Frage mal zurück, wer von euch hätte denn die Wahrheit gesagt? Ist man nicht geneigt dazu, bei so einer Eugene-Situation, ja, wenn die hätte Raggles are the Raggles, ja? Ich weiß es nicht, das sind moralische Dilemmata, um ehrlich zu sein, und jeder, der in meiner Meinung nach behauptet, er hätte da die ultimative Lösung und Joel hat sich definitiv falsch verhalten, genauso wie Joel hat sich definitiv richtig verhalten, es greift für mich alles irgendwie zu kurz.
Ja, gibt es das Richtige im Falschen? Das ist eine philosophische Frage. Das ist irgendwie, Adorno würde sagen, nein. Nein, keine Ahnung. Ich finde irgendwie, wir sind hier in der Postapokalypse. Wir sind hier in der Welt, in der Infizierte durch die Gegend laufen, in der man eben auch viel mehr Leben- und Todentscheidungen treffen muss als in unserer zivilisierten Welt. Und in der es vor allen Dingen darum geht, seine Gemeinschaften zu schützen, koste es, was es wolle. Und Joels Motivation ist Liebe zu Ellie. Und die ist es von vorne bis hinten. Und das hat natürlich mit dem Tod von Sarah zu tun. Ja, dementsprechend, er lügt, aber for the greater good. So, das finde ich erstmal aus einer ethischen Perspektive, finde ich das grundsätzlich nicht gut. Aber ich möchte auch nicht Ethik in Zeiten der Postapokalypse machen. So, das ist einfach, das ist keine schöne Aufgabe insgesamt, glaube ich, ja.
Und wir haben hier ja auch nochmal wenn das für Ellie auch eine ähnliche Situation ist, ist es für Joel doch ein Unterschied. Die ganze Geschichte rund um Ellie, ob er ihr das sagt, was mit den Fireflies passiert ist, da mag Scham mit drin sein, da mag die Angst drin sein, seine Ziehtochter zu verlieren. Da ist vieles. Und das hat ihn an der Stelle motiviert. Hier ist es mehr das Mittel zum Zweck und der gute Wille dahinter. Er hat, ich glaube ihm auch, jedenfalls so wie es gespielt wurde, dass er ihr es erst versprochen hat. Und erst durch die Szene im Wald, wo er sieht, dass der, ich muss ihn ja Cypher nennen, weil das ist ja Joe Pantoliano aus Cypher aus Matrix, weil Eugene damit unterwegs ist und er natürlich eine gewisse geistige Schwäche gezeigt hat, die wahrscheinlich der Trigger für Joel war, sich anders zu entscheiden und auch diese andere Entscheidung durchzuführen, auch gegen das, was er Ellie versprochen hat. Und er in dem Moment nicht viel drüber nachdenkt, dass er genau die gleiche Kette an Ereignissen auslöst, die damals schon geschehen ist. Und auch, dass er Gale sagt, dass der so gestorben ist. Wir erzählen ja alle Geschichten, um Trauernden das leichter zu machen und zu sagen, ja, ihm ging es am Ende nicht so schlecht, wie es ihm am Ende dann doch ging. Und er hat sich nach dir gesehnt und so, um einfach dem anderen ein besseres Gefühl mitzugeben, um den zu schützen vor der Trauer. Aber das ist Joels ganzes Problem die ganze Zeit. Er möchte die Leute, er traut den Leuten nicht zu, mit einer Trauer oder mit der Wahrheit umzugehen. Und das behält er für sich. Und das ist vielleicht seine Charakterschwäche dabei. Nicht, dass er diese Entscheidung trifft, das mag er aus guten Beweggründen zu machen, aber dass er anderen nicht das zutrauen möchte, mit diesen Wahrheiten und mit diesem Problem, mit dieser Schwere umzugehen.
Ja, extrem schlauer Gedanke, vor allen Dingen, weil das ja dieser Schutzreflex von Joel ist, den er immer wieder hat und der dann wirklich an dieser Neujahrsnacht oder diesem Neujahrsball irgendwo oder Silvesterball dann gipfelt mit Ellies Aussage, du musst mich nicht beschützen. Ne? So. Ja. Super.
Ja, ist er dann so ein People-Pleaser, so ein bisschen, ja, er kann auch, vielleicht kann er auch schlecht Nein sagen, ja, wer weiß, aber ja, ich kann das total nachvollziehen, ich meine, aber auf der anderen Seite, ja, er möchte dann die anderen schützen, aber schützt sich ja auch selber, er selber hat ja auch keinen Bock auf Konfrontation. Ja, denn würde er zu Gale sagen, was passiert wäre, hätte er zu Abby gesagt, was passiert wäre, müsste er ja auch mit den Konsequenzen seines Handelns leben. Dadurch, dass er natürlich an der Stelle einfach die Wahrheit so trägt oder die Wahrheit so verbiegt, ist er auch fein raus, weil er hat keine Diskussion mehr am Hacken und hat vermeintlich seinem Gegenüber halt auch was Gutes getan und ihn den Schmerz erspart, respektive zumindest etwas einfacher gemacht. Aber damit schwingt er sich natürlich auch zum Entscheidungsträger über das Leben anderer Leute auf. Ja.
Das macht er halt die ganze Zeit. Ne? Das macht er die ganze Zeit. Immer wenn er seine Rettungsmissionen macht, ne? Ob jetzt beim Tanz, indem er Seth wegstößt oder eben hier an dieser Stelle. Er macht das die ganze Zeit, dass er sich quasi erlaubt, zu beurteilen, was andere können und was andere nicht können. Und das ist natürlich das, was ihm immer wieder auf die Füße fällt. Ne? Ja.
Ja, und die Frage ist halt, macht er das, um um zu schützen, um die anderen zu schützen, oder weil er sich selber einfach nur schützen will, weil er keinen Bock auf Diskussionen hat. Ne? Wahrscheinlich beides.
Ja. Ja, so wie das Pedro Pascal spielt, und da muss man natürlich das Schauspiel nochmal mit in Erwägung ziehen. Ist es für mich mehr der Schutzinstinkt als alles andere? Aber es spielt natürlich, es spielt mit da rein, was man gerade in seinen Therapieszenen am Anfang sieht. Es ist auch noch der Selbstschutz und der ein gewisser Egoismus da drin. Aber so gerade wie er es in dieser Folge rüberbringt, ist es, glaube ich, der gute Wille, andere zu schützen vor der harten Wahrheit.
Ja, ich gebe mal die Frage an so unsere Hörer, ne? Das würde mich jetzt mal interessieren. Schreibt doch mal zurück, seid ihr so eher Team Wahrheit oder Team, wie soll man sagen, Notlüge? Ja, keine Ahnung. Ja. Ich meine, bei Gail kann ich es ehrlich gesagt wirklich noch verstehen. Ich hatte da gerechnet, dass die ihn anguckt und sagt, so ein Quatsch hätte Eugene nie gesagt. Also, dass das so ein bisschen die Auflösung der Situation ist. Bei Ellie, ich meine, ich kann ihn natürlich verstehen, er hat ja seine richtige Tochter verloren, dann hat er die Ziehtochter, die würde er dann auch noch verlieren. Klar, auf der anderen Seite für das Heilmittel, aber was wäre gewesen, wenn am Ende rausgekommen wäre, ach so, ja nee, ist doch leider kein Heilmittel, tut uns leid, hat nicht geklappt. Ja.
Aber diese Chance hat die Möglichkeit hat er ja gar nicht in Erwägung gezogen. Dem hat er keine Chance gegeben. Und ich würde mal behaupten, vielleicht ist es auch noch dazu, jetzt aus der Perspektive selber als Vater gegenüber Ellie, das ist etwas, was Eltern natürlich auch noch mal innewohnt, dass man ihre Kinder oder andere so beschützen möchte. Ich glaube, da haben wir in der ersten Staffel auch drüber geredet. Aber gerade wenn ich jetzt drüber nachdenke, meine Kinder sind 6 und 4, und wenn die manchmal unbequeme Fragen stellen zu, sei es Leben, Tod oder andere Dinge, wie spricht man mit denen darüber? Schützt man die erstmal vor dem Thema? Gibt man denen noch eine heile Welt und sagt, okay, das Tier ist zwar jetzt tot, aber das hat nicht gelitten, so ungefähr. Ist das der Aufschnitt, den ich habe? War das mal ein Tier? Solche Fragen kommen halt so nach und nach. Und man versucht immer eine gewisse Balance zu finden. Und bei Joel ist es eher die Balance so, dass er die Leute vor der Wahrheit schützen möchte.
Mhm. Ja.
Jedenfalls mein Eindruck aus dieser Serie, ja.
Ja, absolut. Also ich bin gespannt auf die Meinung unserer Hörer. Schreibt es uns am besten als Mail an info@nerdizismus.de oder als WhatsApp an die 015259647709. Gerne auch eine Sprachnachricht. Ja, ich überlege, habt ihr noch irgendwas, das euch bei diesen zwei Folgen besonders wichtig ist, dass wir da noch drüber sprechen, bevor wir uns dann schon mal einstimmen aufs Season-Finale nächste Woche?
Also ich habe Jesse nicht kommen sehen, tatsächlich. Dass
er
der
kommt
da
im Spiel an einer anderen Stelle, aber genauso wie Kai aus der Drehbuchkiste.
Ja, dass der jetzt da plötzlich auftaucht. Ich finde die Info interessant, dass Tommy mit ihm aufgebrochen ist. Das nähert so ein bisschen meine Vermutung, die ich, glaube ich, in der letzten Folge auch mal gesagt habe, dass wir Tommy irgendwann dann, also dass Ellie Tommy dann irgendwann an einer bestimmten Stelle vielleicht retten muss sogar. Ne? Du hattest ja so ein bisschen die Hoffnung, dass man Tommys Reise auch sieht und Tommys Aufbruch auch sieht. Ich glaube, diese Hoffnung wird sich zerschlagen, Chris. Da, ne? Das muss ich,
ich denke,
jetzt
das kann
schon
ich
beibringen.
An Akta legen. Also, ja. Sag mir doch, was ich hören will, Mensch. Sei doch mal ein bisschen mehr wie Joel. Ja.
Aber vielleicht noch mal ein paar Flashback-Szenen, wie er dann doch aufbricht. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht doch noch mal erklärt wird. Vielleicht als Season-Starter.
Folge.
Als Anfang der nächsten Staffel.
Ach, glaube ich nicht. In Anfang der nächsten Staffel. Ja, okay, das vielleicht.
Ja. Ja, weil wenn er in der nächsten Staffel eine größere Rolle mit einnimmt, wie er im Spiel hatte, dann wäre es durchaus doch relevant, ihm zu zeigen, wie er seine eigene Reise antritt.
Aber ich muss allgemein sagen, ich finde schön, dass in dieser Folge, in dieser schon sehr gorigen und horrormäßigen Folge, dann auch bestimmte Mechaniken, die ihr aus dem Spiel erzählt habt und die, bei denen ihr schon die Vermutung hattet, dass sie es einfach weglassen, dass die jetzt mit reingebracht worden sind. Ne? Also, dass es diese nicht atembare Luft an bestimmten Stellen gibt, ne? Das scheint ja eigentlich im Spiel schon vorher gewesen zu sein, aber hier wird es dann eben eingeführt, dass es eben diese Phasen auch gibt, dass sich der Cordyceps irgendwo weiterentwickelt in dem Moment, wo es vielleicht keine gute Durchlüftung gibt, dass dann tatsächlich es Sporenfelder gibt oder sowas, in die man als Mensch nicht reinlaufen darf, außer man ist Ellie oder hat eine Gasmaske. Das gibt dann nochmal so ein paar schöne Momente, die wir vielleicht im Staffelfinale und in der dritten Staffel auch nochmal sehen können, im Kampf gegen Cordyceps. Ja.
Stimmt, die Sporen. Da habe ich auch in dem Moment gedacht, ich fand es gar nicht mal so schlecht, dass sie es an dieser Stelle einführen, weil dadurch, wie sie die Sporen sowieso aufgebaut haben, beziehungsweise die Cordyceps aufgebaut haben, gibt es ja eine gewisse Entwicklung. Und wenn das jetzt eine der nächsten Stufen ist, hat man dann noch eine weitere Gefahr, die damit reinspielt. Spannend ist hier, dass, und das hatte ich jetzt zuletzt im Spiel nochmal gespielt, im Spiel war es nicht so, dass Dina rausgefunden hat, durch einen Biss, den Ellie abbekommen hat, sondern dadurch, dass sie bei Sporen unterwegs waren und ihre Maske beschädigt wurde. Und dann sie das eingeatmet hat und Dina dachte, okay, jetzt ist sie infiziert. Das hat jetzt quasi hier so ein bisschen die Parallele mit drin. Aber das ist ein Mittel, was man vor allen Dingen im Spiel auch gegen andere einsetzen kann, wenn man in solchen Gegenden unterwegs ist. Und ich bin gespannt, wie stark sie das noch in der nächsten Zeit einsetzen. Das bringt nochmal ein Horrorelement dazu und ein Gefahrenelement für alle anderen, die nicht Ellie sind.
Das war auch eine der schon intensivsten, von vielen intensivsten Erfahrungen, aber in diesem Basement im Krankenhaus rumzulaufen, das war schon sehr beklemmend, vor allem nachdem man Nora erledigt hat, dann noch ein paar kräftige Bloater, Brocken und noch so ein, zwei andere auf einen warten und die chronische Munitionsknappheit tut da ihr Übriges. Und das war schon eine relativ knifflige Stelle da unten, die auch, weil du wenig Licht hast und nur von der Taschenlampe lebst und so weiter, die hier auch eingesetzt wurde, wie sie im Spiel eingesetzt wird. Also da hat man sich schon wirklich sehr viel dran bedient, auch wie in den anderen Folgen auch. Das hat schon auf jeden Fall sehr die Atmosphäre getragen. Und dieses Basement im Krankenhaus ist schon sehr, sehr unheimlich zu spielen, auf jeden Fall. Vor allem, weil man so viel mehr dann darüber wissen wollen würde. Das wäre so, weil das ist ja der Ground Zero, ne? Da ist ja der erste Patient sozusagen ermittelt worden. Deswegen ist ja hier der Cordyceps auch schon am weitesten gediehen. Das ist also die Quelle, wo es herkommt, warum, wieso, weshalb. Ja, wir werden sehen, ob uns das jemals aufgelöst wird. Aber da hat alles seinen Ursprung gehabt.
Eine andere Szene, die ich vielleicht nochmal ein schönes kleines Easter Egg, das die nicht in der Serie gemacht haben, als Ellie auf den Dino geklettert ist. Das konnte man ja im Spiel auch machen, aber im Spiel konnte man noch von dem Dino runterspringen in einen kleinen Teich davor. Und das habe ich zuletzt sogar zweimal gemacht. Weil das ganz lustig war. Das hätte ich lustig gefunden, wenn sie es damit reingebracht haben, aber war natürlich nicht genug Wasser jetzt dabei. Und ein Punkt an dieser Stelle im Spiel ist einfach, dass die Wasser- und Tauchmechanik mit eingeführt wird.
Mhm. Ah, schön. Okay, das heißt, es könnte auch noch kommen in der Serie. Und was ist.
Es wird doch nass, um es mal so zu sagen.
Gut. Ja. Chris, ich muss gerade noch mal kurz in deine letzte Ausführung rein. Ja. Ist das dieses Krankenhaus der Ground Zero des gesamten Cordyceps-Ausbruchs, meintest du?
Meines Wissens ja.
Weil ich hatte gedacht, dass das Ding in Indien gewesen ist, als die diese Bilder von damals gezeigt haben mit diesem Ausbruch in dieser Getreidefabrik.
Ja, so. Okay, dann das ist ja im da hast du vollkommen recht. Im Spiel gibt's ja diese Indien-Episode nicht.
Ah, okay.
Korrigiere mich jetzt gerade im ersten Teil. Ich kann mich nicht dran erinnern.
Nee, das gibt's nicht.
So dass für zumindest die US-Amerikaner Seattle Ground Zero ist. Aber okay, es muss jetzt nicht Ground Zero im Overall-Lore, in irgendeinem Roman, Comic, whatever gewesen sein, ja. Aber im Spiel ist es auf jeden Fall auch so.
Aber in der Serie haben sie es jetzt nicht erwähnt, da ist es einfach nur ein Krankenhaus.
Nee, doch. Es wurde auch erwähnt.
Hatten sie das in der Serie erwähnt?
Irgendeiner von den Wolves sagte das, glaube ich, ganz am Anfang. Ja.
Okay.
Dass da der Ausbruch war oder Ground Zero, doch fällt auch, glaube ich, oder Patient One, irgendwie sowas. Wird da gesagt, ja.
Aber ich hatte das mehr bezogen auf, dass sie das mit den Sporen rausgefunden haben. Weil sie haben ja am Anfang, gab es die erste Szene, wo die quasi die Sporen entdecken und deshalb die Leute getötet werden müssen, wo die darüber sprechen, und dass sich das darauf wieder bezieht. Ich kann mich allerdings auch irren.
Also ich hatte es jetzt als Ground Zero, ist für mich ja Patient okay. Zero, also da ja. ging's los. So.
Da kann man nochmal überprüfen, ob diese Serie das in den nächsten Folgen oder in der nächsten Staffel vielleicht nochmal thematisiert. Genau.
Oder ja. einer ja. unserer schlauen Hörer schreibt es uns. So, dann würde ich sagen, packen wir für heute mal den Cordyceps wieder ein. Tretet nicht drauf, sonst lässt er alle seine infizierten Vasallen auf euch los. Und deswegen, wie gesagt, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann Däumelein nach oben, empfehlt uns weiter an alle, die aktuell vielleicht in eurem Umfeld Last of Us gucken oder vielleicht Endor geguckt haben oder überhaupt auf Serien stehen, dann wechselt doch jetzt gleich mal auf die Serienchecker. Lasst da schon mal ein Abo da auf YouTube, auf Amazon, auf Apple und überall. Ihr findet auch in den Shownotes zu diesem Podcast den RSS-Feed. Den Link könnt ihr in jeden Podcatcher, den ihr benutzt, reinkopieren. Und dann habt ihr es auch jetzt schon, selbst wenn es vielleicht in dem einen oder anderen Podcatcher so noch nicht zu finden ist. Daher, ihr müsst nicht auf uns verzichten. Ich kann es nur oft genug wiederholen. Aber wenn ihr es auf YouTube guckt, respektive auf Spotify, dann habt ihr es jetzt auch mit Video jeden Donnerstag. So, das soweit der Vorrede. Dann freue ich mich auf nächste Woche. Ich bin gespannt, wie weit wir da kommen, ob da nochmal was gerafft wird, ob wir auch in Echtzeit wieder vorangehen wie im Spiel. Wir werden es sehen. Euch beiden vielen Dank und euch, liebe Hörer, vielen Dank fürs Einschalten, bei dem, was ihr immer getan habt, fürs Zuhören. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Ciao. Tschüss.